Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Dieser Spruch galt nicht nur einem fiktiven Superhelden, der Wände auf- und abgehen und Spinnenfäden aus dem Handgelenk schießen kann. Nein, er trifft auch auf Hacker zu. Über Hackerethik in Zeiten von weltweiter Internetüberwachung sprechen wir heute bei Breitband hier im Deutschlandradio Kultur. Und dazu begrüßt Sie Christian Grasse. Hallo. Aber nicht nur Hacker beschäftigen uns heute, sondern auch deren häufigstes Arbeitsmaterial, die Software. Die Eigenschaften eines Computerprogramms kann und sollte man nämlich auf Kultur übertragen. Das sagt der Autor Dirk von Gehlen. Es geht aber auch andersherum, analoge kulturelle Praktiken ins Digitale übertragen. Klingt erstmal gut, nimmt aber in einigen Fällen ziemlich fiese Ausmaße an. Ein Beispiel Cybermobbing, auch damit werden wir uns heute beschäftigen. Und Musik gibt's natürlich auch, die ist heute zweigeteilt. Wir hören entspannte Indie-Sounds und quirligen Elektropop. In letzterer Kategorie beheimatet ist At Apollo aus Bristol. Wir hören sein Stück Tisno. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Computer haben, dann fragen Sie sicherlich einen Bekannten, der sich damit auskennt. Im besten Fall löst er oder sie dann sogar Ihr Problem. Und so ähnlich läuft das auch im großen Stil bei Regierungen und Unternehmen. Aber bei Freundschaftsdiensten bleibt es da natürlich nicht, sondern da geht es auch um Geld. Und die, die gefragt werden und die sehr gefragt sind, sind die Hacker. Aber wie soll man sich als so ein IT-Sicherheitsexperte verhalten, wenn plötzlich Rüstungskonzerne oder Geheimdienste an die Tür klopfen? Über unterschiedliche Hacker-Mentalitäten und den Umgang mit unmoralischen Angeboten reden wir gleich. Zuerst aber Matthias Finger über Helden und Hacker im Dienste von Diensten.
Der gemeine Hacker hat eine Metamorphose vollzogen. Aus dem subversiven Element mit teils krimineller Energie wurde schwupps der gut bezahlte Sicherheitsberater. Sie finden Softwarefehler gegen ordentliche Bezahlung, versteht sich. Und sie durchbrechen digitale Mauern bei Großkonzernen oder arabischen Prinzen. Der selbsternannte professionelle Hacker Götz Schartner firmiert auch als Penetrationstester.
Und das ist letztendlich das, was Hacker machen. Schutzfunktionen umgehen, mehr nicht.
Die deutsche Hackeria wirkt moralisch. Open-Source-Aktivist Harald Welte lässt seine Ratschläge einer Chipfirma aus Taiwan angedeihen. Der Sprecher des Chaos Computer Clubs, Frank Rieger, entwickelt abhörsichere Handys. Stückpreis 2.500 Euro aufwärts. Softwareentwickler und Blogger Felix von Leitner, alias Fefe, steht gelegentlich im Dienst von Springer, Siemens, Vodafone und ätzt gegen amerikanische Hacker. Jeder zweite Hacker dort werde von Geheimdiensten finanziert. Die dunkle Seite der Macht brauche Söldner für den digitalen Krieg. IT-Sicherheitsberater Christian Horchert.
Es ist ja nicht so, dass die Leute eingestellt werden und man sagt, hier überwacht jetzt mal die Leute. Es ist so, es sind technische Probleme, die zu lösen sind, die sehr spannend sind. Es ist eben auch Hacken erstmal.
Im Juli suchte NSA-Chef Keith Alexander offen Personal auf einer Hacker-Konferenz.
Der Grund, warum ich hier bin, ist euch aufzufordern, unsere Arbeit noch besser zu machen. Und wenn ihr mit unserer Arbeit nicht zufrieden seid, dann solltet ihr doppelt so hart arbeiten, um uns zu helfen.
Lies die Verfassung, ruft ein Zuschauer in den Raum. Es regt sich Widerstand gegen die permanente Überwachung, über Hintertürchen in der Software beispielsweise. Wurde selbst Linus Torvalds, Vater des quelloffenen Betriebssystems Linux, je von Behörden um eine solche Schnittstelle gebeten?
Have any of you been approached by the US for a backdoor?
No.
Nein, sagt Torvalds lachend und nickt dabei heftig mit dem Kopf. Er darf darüber nicht reden. Andere schämen sich regelrecht für die amerikanische Regierung, wie der Netzaktivist und Hackerstar Jacob Applebaum. Mittlerweile lebt er in Berlin, in einer Art Exil.
And as an American, I would like to apologize on behalf of my asshole government and my shitty president.
Die Hacker können es wahrscheinlich selber kaum glauben. Sie sind Könige geworden. Durch die komplette Digitalisierung all unserer Lebensbereiche. Mit ihrer Macht müssen sie jetzt verantwortlich hantieren.
Matthias Finger über den schmalen Grat zwischen Hacker-Helden und Handlanger der Überwachung. Vor der Sendung sprach ich mit Dirk Engling vom Chaos Computer Club und selber Softwareentwickler. Im Berliner Hauptquartier des CCC habe ich ihn zuerst gefragt, ob denn die versuchte Einflussnahme durch Geheimdienste eine übliche Praxis ist. Denn eben im Beitrag konnten wir ja kurz den Linux-Erfinder Linus Torvalds hören, wie er bei einer Konferenz diese Einflussnahme unter Gelächter kopfnickend verneinte.
Ja, ich denke, das ist an der Stelle schon ein kleiner Hacker-Scherz gewesen, der mit den aktuellen Prism-Enthüllungen gespielt hat. Aber es gibt auch dokumentierte Beispiele, wie die NSA in den Vereinigten Staaten, als es unter anderem darum ging, den GSM-Standard, der unsere Mobiltelefonate schützt, zu entwerfen, dann auch sehr robust alle nicht-amerikanischen Entwickler aus dem Raum gebeten hat, weil sie meinten, es geht da um sicherheitsrelevante und staatssicherheitsrelevante Themen und dann mit den paar überbleibenden Motorola-Entwicklern dann zusammen denen geholfen hat, den Standard zu entwickeln und deswegen auch die Schwächen da drin sind, die man da dann vor ein paar Jahren gefunden hat. Also es gibt schon sehr aktiven und sehr sichtbaren Druck, auch der Geheimdienste, Kryptographie für die Massen nicht zu gut werden zu lassen.
Man hört immer wieder, dass in USA sehr viele Hacker mit der Regierung zusammenarbeiten. Wie sieht das vielleicht erstmal im Vergleich zu Deutschland aus, in den USA konkret?
Neben dem, was ich informell auf Konferenzen so erfahren habe und so sehe, wer für welche Institution arbeitet, ist auch die NSA selber ziemlich stolz darauf, größter Arbeitgeber von absolvierten Mathematikern zu sein. Das heißt, 80% derer, die in den USA als Absolventen von der Hochschule gehen, werden von der NSA im Moment beschäftigt. Und ich denke, das ist schon ein Indiz dafür, wie dort die Verquickungen der Sicherheitsforscherszene mit der Regierung sind.
In Deutschland ist es aber wahrscheinlich nicht so, nehme ich an.
Ja, die Situation in Deutschland ist aus mehreren Gründen anders. Einer der wichtigeren Punkte ist natürlich der Chaos Computer Club, der seit 30 Jahren auch für viel Transparenz sorgt und hier eine Reflexion angesetzt hat, auch an deren Ende stand, dass man mit staatlichen Institutionen, die damit nicht verantwortlich umgeht, nicht gerne zusammenarbeitet, während in den Vereinigten Staaten eher ein Patriotismus auch unter Teilen der Hackerkultur zu sehen ist, der dann dazu führt, dass in den USA oder auch in China oder in Russland, wo Patriotismus ähnlich hochgehalten wird, es nichts Ehrenrühriges ist, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Auch ist in Deutschland die Dienste, die einem dort potenziell Arbeit anbieten können, unterfinanziert. Das heißt, während in den Vereinigten Staaten die NSA über diverse Firmen oder durch direkte Grants es schafft, viel Geld in den Kreislauf zu drücken und die besten Leute mit viel Geld zu ködern, es ist in Deutschland eher so, dass die entsprechenden Behörden doch sehr wenig Budget haben, sodass es sich dann auch finanziell nicht lohnt, bei denen anzufangen.
Ist das eine reine Geldfrage oder ist das vielleicht auch eine Mentalitätsfrage zwischen der deutschen Szene und der US-amerikanischen Szene? Also auch die Entscheidung, um überhaupt für solche Organisationen arbeiten zu wollen.
Ich denke, das ist streckenweise eine Geldfrage. Für das BSI selber zu arbeiten, finde ich nicht ehrenrührig. Sie haben sich in der letzten Zeit durch auch präzise Analysen und durch politische Unabhängigkeit hervorgetan. Auf der anderen Seite gibt es dann nur wenig andere potenzielle Arbeitgeber wie die Kriminalämter, die zum Beispiel gerade händeringend nach Personal suchen, was ihnen den Staatstrojaner implementiert. Und da sehe ich, dass diese Stellenausschreibungen seit jetzt einem Jahr unbesetzt sind, was doch ziemlich deutliche Sprache dafür spricht, dass in der deutschen Hackerszene man nicht bereit ist, mit den Kriminalämtern zusammenzuarbeiten.
Was sind denn so Tugenden, auch wenn es vielleicht nicht der beste Begriff ist, die die Hackerszene international vereinen, wo alle Leute dahinter stehen?
Ich denke, die einigenden Werte sind eine grundsätzliche Neugier, rauszufinden, wie Dinge funktionieren, wie Systeme funktionieren. In letzter Zeit wird der Hacker-Begriff ja auch immer weiter gefasst, immer mehr Menschen, die ja so ähnlich wie MacGyver rausfinden wollen, wie man bestimmte Dinge, die eigentlich für was ganz anderes gedacht sind, umfunktionieren, umwidmen kann, gibt es dann in diversen Bereichen und schon wer seinen Teekocher benutzt, um sich ein Würstchen heiß zu machen, ist dann schon in dem weitesten Sinne ein Hacker. Also dieses kreative, laterale Denken, dieses Umwidmen von Dingen, die man im täglichen Leben finden, ist der einigende Moment.
Wenn Unternehmen mit sehr viel Geld, die vielleicht nicht die besten Absichten haben, auf Hacker zukommen, wie läuft da sozusagen der Rekrutierungsprozess ab?
Der Rekrutierungsprozess ist eigentlich mehrstufig. Am Anfang versucht man mit den Werten der Hacker zu spielen, um zu schauen, wie man seinen Stolz ausnutzen kann, an bestimmten kniffligen Problemen zu arbeiten. Man erzählt natürlich nicht von Anfang an, was man dann da mit den Projekten vorhat am Ende. Oder vielleicht weiß das so eine Firma, die da gerade noch im Aufbau begriffen ist, noch gar nicht, wo sie hin möchte. Und ich denke, dass Rekrutierung, während die Firma noch im Aufbau ist, ganz anders ist, als wenn man schon mal seinen Weg gefunden hat, dann geht man auch, schnappt sich gerade die jüngeren Hacker, vielleicht die, die noch an den Universitäten sind, und versucht sie mit tollen Arbeitsbedingungen, passenden Arbeitszeiten, natürlich Geld zu ködern und dann mit cleveren Cover-Stories zu versuchen, zu verhindern, dass der neue Rekrut rausfindet, was genau dort passiert.
Gibt es da innerhalb der Szene oder vielleicht auch innerhalb des Clubs Kriterien, die eine Auswahl ermöglichen? Es gibt Unternehmen und Leute, mit denen man zusammenarbeitet, und es gibt Unternehmen, mit denen man nicht zusammenarbeitet?
Na, es gibt so ein paar ungeschriebene Gesetze. Die Hackerethik sagt sehr klar, dass man nicht in den Daten anderer Leute müllen soll. Und ich glaube, davon abgeleitet ist auch, dass Firmen, die aktiv Werkzeuge zum Ausspionieren und sich Festsetzen auf fremder Leute Rechner anbieten, wie jetzt mit Gamma und Digitask zum Beispiel gesehen, dass man einfach mit denen nicht zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, so im Club-Konsens. Aber diese Firmen dann so zu kategorisieren, um rauszufinden, wann die Sicherheitsforschung umkippt und aus reinen Verteidigungsmaßnahmen gegen Angriffe anderer, dann Angriffswerkzeuge, die man selber herstellt, dort diese feine Linie zu bemerken, wann die übertreten wird, ist schon ein ziemlich harter Prozess.
Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man einen Ausstieg gestalten?
Na, als allererstes muss man sich bewusst werden, was man da tut, und man muss mit sich selber versuchen, ins Reine zu kommen. Das ist etwas, was man niemandem abnehmen kann. Danach greifen aber alle Mechanismen, die in solchen Situationen immer greifen. Man denkt darüber nach, dass man seine Familie ernähren muss. Man denkt darüber nach, ob man danach noch einen anderen Job bekommt, wenn man sich wahrgenommen illoyal verhalten hat gegenüber dem Arbeitgeber. Und da braucht es dann in der Szene nochmal Bestätigung, dass es irgendwie der richtige Schritt gewesen ist.
Vielen Dank für das Gespräch, Dirk Engling. Das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Dirk Engling alias Erdgeist, Hacker und Sprecher des Chaos Computer Clubs war das. Gleich hören wir eine Aussteigergeschichte eines Hackers, der spät merkte, dass er sich auf der falschen Seite befindet. Dazu passt in gewisser Weise auch unser nächstes Stück Musik. Pass auf, wo du dich versteckst. Careful where you hide von Asthma Boy. Careful Where You Hide Jupiter von Asthma Boy. Dahinter stecken Glyndon Martin und John Boone aus Seattle. Das Debütalbum des US-Duos heißt Wanderers und das passt gleich doppelt gut, denn einerseits wandern die beiden im musikalischen Sinn zwischen Indie-Pop und epischen Gitarrensounds und außerdem geht's in dem Album um Planeten und andere Himmelskörper, die regelmäßig am Nachthimmel entlang wandern. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, Wanderers von Asthma Boy gibt's als Pay What You Want Download bei der Musikplattform Bandcamp.
Breitband. Porträt.
Vor der Musik haben wir über Hackerkultur und den Umgang mit IT-Fachwissen im Dienste von Staaten und Unternehmen gesprochen. Der Chaos Computer Club hat in dem Zusammenhang eine spannende Geschichte veröffentlicht, in der erzählt wird, wie ein Hacker dazu kam, für eine Firma zu arbeiten, die Überwachungstechnologie herstellt und dann aber wieder ausstieg, als er realisierte, wer sein Auftraggeber wirklich ist. Ein Partner nämlich, der gegen die eigenen Grundsätze verstößt. Aus Angst vor juristischen Konsequenzen will der Hacker anonym bleiben und deshalb haben wir seine Stimme nachsprechen lassen. Unser Kollege Markus Richter hat ihn getroffen.
Simon ist Hacker. Das immer noch transportierte Bild vom Klischee-Hacker ist ja der verwahrloste junge Mann, aber das ist anscheinend völlig überholt. Vor mir sitzt ein gut situierter erwachsener Mann zwischen 30 und 40, der genauso gut in einer öffentlichen Behörde, einer Werbeagentur oder einem Elektronikmarkt arbeiten könnte. Jemand, der mitten im Leben steht und der von sich sagt:
Also ich bin Hacker. Jemand, der fürs Hacken bezahlt wird und das Ganze vor allem aus Neugier und aus Spieltrieb tut und ja, das Hobby zum Beruf gemacht hat.
Ein Traumjob. Hacker ist man, Hacker kann man nicht studieren und entsprechend wild ist Simons Lebenslauf. Berufsausbildung, kein Abitur, Arbeit als Systemadministrator, dann doch noch irgendwie so ein bisschen Informatikstudium.
Und im Zuge dessen bin ich dann irgendwann auch in der IT-Security-Branche gelandet und wurde dann tatsächlich auch für meine Neugier und meinen Spieltrieb bezahlt.
Nach ersten Jobs lernt Simon über seinen Freund Bernd eine Firma kennen, die anscheinend sehr gut in so ein Hackerleben reinpasst, Dreamlab in der Schweiz.
Die haben einmal im Jahr eine coole Hackerparty gemacht, die nett war und auch gesponsert wurde, haben viele Open-Source-Projekte unterstützt, haben sich so an offenen Standards zur IT-Security beteiligt und hatten halt einfach ein cooles Team.
Simon begann für Dreamlab zu arbeiten. Irgendwann ergab sich dann ein gemeinsames Projekt mit der damals noch unbekannten Firma Gamma.
Also einfach eine Nachfrage, dass sich Gamma an die Firma Dreamlab wandte und dann sagte, wir wollen hier mal sowas wie eine Machbarkeitsanalyse für so eine Angriffstechnik eben haben und könnt ihr da nicht was machen.
Dabei ging es um eine Sicherheitslücke in FireWire. Das ist eine mittlerweile etwas aus der Mode gekommene Schnittstelle. Sie galt als Konkurrenz zum USB-Standard und wurde vor allem für den Betrieb von Festplatten und Soundkarten benutzt. Dafür existierte eine Lücke, die es erlaubte, einen beliebigen Rechner zu übernehmen und das einfach, indem man ein entsprechend präpariertes Gerät an diese Schnittstelle anschließt. Es war bekannt, dass diese Sicherheitslücke für Windows XP funktionierte, doch Gamma wollte mehr.
Es fing alles ganz harmlos an. Da gab es hier ein Feature und Monate später wurde noch ein weiteres Feature requested und dann wurde halt aus diesem Proof of Concept, also dieser Machbarkeitsanalyse, am Ende ein fertiges Werkzeug zusammengebaut, was ich im Grunde genommen später dann halt als Waffe einsetzen ließ, um eben Rechner aufzumachen, dort Daten, was weiß ich, auszuspionieren oder eben Trojaner zu installieren.
Die daraus resultierenden Konsequenzen waren Simon aber lange nicht klar. Die technische Herausforderung war so spannend, dass die moralischen und ethischen Fragen viel zu weit wegrückten.
Und ich war halt naiv genug zu glauben, dass es in der Schweiz entspannter ist als in Deutschland oder zum Beispiel auch anderswo. Aber gekippt ist das halt einfach viel zu spät, weil man kriegt die Informationen ja nicht Klartext auf den Tisch gelegt mit einem Paket, sondern es kommt halt so peu à peu und diese Grauzone, also diese, man zieht sich ja noch ethisch-moralisch dann irgendwo so eine rote Linie und die war in diesem Fall halt einfach, ja, war unglaublich breit.
Die rote Linie wäre wohl schmaler gewesen, wenn Simon schon damals mehr über Gamma gewusst hätte. Die Firma steht mittlerweile unter dringendem Verdacht, Überwachungssoftware auch an autoritäre Regimes zu verkaufen. Das war damals noch unbekannt und deswegen schwierig einzuschätzen. In der Branche ist außerdem eine gewisse Selbsttäuschung verbreitet, glaubt Simon.
Die Leute, die sowas machen, die legen sich ja immer eine passende Argumentation im Kopf auch zurecht. Also dass das, was die da gerade tun, auch irgendwie in Ordnung ist und vertretbar und so weiter. Also die Leute denken ja nicht, boah, ich bin böse und will jetzt die Leute in die Pfanne hauen, sondern die denken, dass was auch immer sie da machen, dass das irgendwie Hand und Fuß hat und ja, und auch den Menschen hilft.
Simon hatte zwar eine klarere moralische Vorstellung, aber auch bei ihm dauerte es eine Weile, bis er sich dann doch zu einer Entscheidung durchrang.
Je länger man mit dieser Entscheidung wartet, desto schwieriger wird es dann, die Entscheidung oder auch den Schlussstrich zu ziehen. Und man sagt sich dann vielleicht auch, ich mache das jetzt noch einen Monat, kassiere noch mal Geld und dann gucke ich mal, ob ich genügend Projekte habe, um dann irgendwie auszusteigen. Aber also es gibt halt ein Leben nach dieser Branche und da sollte man dann auch den Mut haben, einfach ja, konsequent einen Schlussstrich zu ziehen.
Bereut hat er den Ausstieg bis heute nicht und empfiehlt auch jedem, der in einer ähnlichen Lage ist, dasselbe zu tun.
Jemand, der tatsächlich in der Lage ist, für so eine Firma zu arbeiten, der sollte sich keine Sorgen darüber machen, auf dem Markt Probleme zu haben, weil das sind die Leute, die der normale zivile Markt auch sucht.
Ziviler Markt bedeutet, im Auftrag einer Firma in deren eigene Produkte, Programme oder Server einzubrechen, um so Sicherheitslücken aufzuspüren. Geld gibt es also trotzdem genug zu verdienen, glaubt Simon, und will auch weiterhin in seinem Traumjob arbeiten.
Aber ich höre deswegen nicht auf, meinem Hobby oder meiner Arbeit nachzugehen, nur weil ich Angst habe, das kann von den falschen Leuten für böse Sachen missbraucht werden. Die meisten Sachen können halt einfach für ja, negative Sachen verwendet werden, aber das ist im analogen Leben genauso wie im digitalen.
Die Geschichte eines ausgestiegenen Hackers, nacherzählt von Markus Richter. Der Hacker wollte, wie schon erwähnt, anonym bleiben und wir haben deshalb sowohl den Namen als auch die originalen Töne durch einen Schauspieler nachsprechen lassen. Den Link zu einer ausführlichen Version dieser Geschichte finden Sie übrigens bei uns im Netz auf breitband.deradio.de. Zurückgenommener, ruhiger Folk-Sound von einer Band, die überhaupt nicht so klingt, wie ihr Name es vermuten lässt. Killer Whale. Killerwahl also. Wait a Little While heißt das eben gehörte Stück. Giant Waves heißt die dazugehörige EP des amerikanischen Trios. Und genauso heißt auch ein Song der Band. Den hören wir am Ende der Sendung. So viel sei schon mal verraten.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von meinem Kollegen Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo Christian.
Wir haben ja jetzt in der Sendung schon viel über Hacker gesprochen und das bleibt jetzt auch so in den Medien und Meinungen. Es geht nämlich los mit einem Hackerangriff auf den belgischen Telekommunikationsanbieter Belgacom. Hackerangriff.com. Und hinter diesem Angriff stecken alte Bekannte, kann man fast schon sagen.
Ja, oder? Mit feindlichen Grüßen vom englischen Geheimdienst GCHQ. Die Agenten im Namen ihrer Majestät haben wohl das System von Belgacom mit einem Virus infiziert. Das hat der Spiegel in dieser Woche enthüllt. Die Informationen stammen aus den Unterlagen von Edward Snowden. Brisant über die Leitungen der Belgacom kommunizieren die NATO und verschiedene EU-Einrichtungen. Die Schnüffelsoftware hatte sich bereits tief im System eingenistet. Mindestens seit 2010 soll sie ihr Unwesen treiben. Gespräche seien systematisch abgehört worden. Der belgische Premierminister Di Rupo ist über die englischen Geheimdienstaktivitäten nicht gerade amused. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwäge Belgien diplomatische Vergeltungsmaßnahmen. Die NSA hat mit dem Hackerangriff wohl nichts zu tun. Das war zuerst vermutet worden. Der amerikanische Geheimdienst ist stattdessen gerade damit beschäftigt, einen Datenschutzbeauftragten zu suchen. Kein Witz, auf der Seite der NSA ist eine entsprechende Stelle nämlich ausgeschrieben.
Es gibt also Bewegung und auch teilweise Widerstand, und zwar gegen die Spähattacken der Geheimdienste. Da haben in dieser Woche deutsche Schriftsteller protestiert. Wie sah die Aktion denn aus?
Prominente Autorinnen und Autoren wie Juli C., Ingo Schulze und Julia Frank haben einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst. Darin fordern sie die Bundeskanzlerin auf, die volle Wahrheit über die NSA-Späh-Affäre zu sagen. Die Reaktion der Bundesregierung bisher sei enttäuschend, wie Juli C. im Radiofeuilleton hier im Deutschlandradio Kultur erklärt hat.
Ich kann das nur so deuten, dass im Grunde die politische Linie der Bundesregierung ist, dass die NSA-Taktik erwünscht ist, dass der Austausch stattfindet mit dem BND, dass die einverstanden sind, dass es politisch gewollt ist. Ansonsten müsste man ja sagen, die machen sich nicht mal die Mühe, die Snowden-Papiere durchzulesen. Ja, die wissen einfach gar nicht, was los ist. Aber das kann ja nicht sein. Also wenn sie es wissen, ist es offensichtlich gewollt, sonst hätten sie sich gewehrt.
Rund 70.000 haben den offenen Brief der Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Change.org unterschrieben. Diese Woche wurden die Unterschriften am Kanzleramt übergeben. Warum mit der Aktion auch die Öffentlichkeit wachgerüttelt werden soll, kann man sich im kompletten Interview mit Juli C. anhören. Den Link dorthin gibt es auf breitband.deradio.de. Von der Bundeskanzlerin kommt bisher noch keine Reaktion. Im Gegenteil, sie will noch nicht einmal dem Parlament zentrale Fragen zur Spähaffäre beantworten. So steht es in der Erwiderung auf eine Anfrage der Grünen, die in dieser Woche veröffentlicht wurde.
Und in der letzten Meldung geht es auch nochmal um Hackerangriffe. Und diesmal führen die uns auf die Straße. Es geht aber nicht um eine Demonstration, oder?
Nee, es geht um Autos. Wir haben ja schon gehört, es gibt böse, aber eben auch gute Hacker. Nämlich solche, die Unternehmen auf mögliche Angriffsziele aufmerksam machen. So ist es Computerexperten der University of Birmingham gelungen, die Wegfahrsperre von Volkswagen zu knacken. Weil sie aber nun mal gute Hacker sind, haben sie ihr Wissen nicht genutzt, mal eben ein paar Porsche zu entwenden und wegzufahren. In dem Sportwagen ist die Technik nämlich auch eingebaut. Die Wissenschaftler aus Birmingham haben den Volkswagen-Konzern informiert. Das Unternehmen hat sich dann auch mit den Forschern in Verbindung gesetzt, aber angeblich nur, um eine Veröffentlichung des Hacks zu verhindern und nicht, um die Sicherheitslücke zu schließen. Die Wissenschaftler wollten das Problem aber öffentlich machen. Das hat Volkswagen jetzt aber erst einmal mit einer einstweiligen Verfügung gerichtlich verhindert.
Zum Glück fahre ich ein so altes Auto. Ich glaube, das ist unhackbar.
Das kann man wegschieben wahrscheinlich nur noch.
Ja. Vielen Dank für die Medienmeinung, Tim Wiese. Links zu allen angesprochenen Themen finden Sie auch bei uns im Netz auf breitband.deradio.de. Und da gibt es auch Download-Links zu der hier gespielten Musik natürlich. Mit dabei auch dieses Stück. Wir hören Celestial von Pullars. Experimentelle elektronische Popmusik aus Ankara. sanfte Synthesizer-Melodien, getrieben von warmen, tiefen Bässen, so beschreibt der türkische Elektroniker-Künstler Pullas seine Musik. Celestial heißt das eben gehörte Stück und das beschert dem bisher unbekannten Musiker nun etwas Aufmerksamkeit. Schuld daran ist das Netlabel Bad Panda Records. Das hat den Track bei SoundCloud als Download-Single veröffentlicht und prompt fanden sich über 15.000 Hörer.
Breitband, Netzkultur.
Wie verändert die Digitalisierung unsere Kultur? Eine große, große Frage unserer Zeit. Einer, der Antworten sucht, ist der Münchner Autor und SZ-Redakteur Dirk von Gehlen. Er hat mit seinem Buchprojekt Eine neue Version ist verfügbar, so heißt es, eine Art Versuchslabor ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: unter Beobachtung von 350 Lesern ein Buch schreiben und damit den kompletten Entstehungsprozess transparent machen. Die Mitstreiter hatten dieses Experiment via Crowdfunding finanziert und durften im Gegenzug sogar mitgestalten. Von Gehlens zentrale These und Fazit lautet deshalb auch: Kultur sollte als Software verstanden und dementsprechend auch in verschiedenen Versionen gedacht werden. Mein Kollege Christian Möller hat mit ihm über dieses Buchprojekt und Buchexperiment gesprochen und natürlich auch um ein Beispiel für seine Versions- bzw. Software-These gebeten.
Das schönste Beispiel sind Coverversionen von Songs, die wir alle kennen. Daft Punk haben wir rauf und runter gehört diesen Sommer. Es gibt tausende Coverversionen davon. Und das ist das, was Software eigentlich auch ausmacht, dass sie in Versionen vorliegt. Also dass nicht ein unveränderliches Werkstück da ist, sondern dass ein Song oder Software eben in einem Update, in einer neuen Version verfügbar ist. Und das geschieht, glaube ich, mit jeglicher Form von Kultur, wenn sie digitalisiert wird.
Ist aber ja mit einer Coverversion, finde ich, noch ein kleiner Unterschied, oder? Wir sind zumindest jetzt noch nicht in der Situation angekommen, wo die Coverversion nicht mehr einfach die Coverversion von Daft Punk ist und wo man das Original nicht mehr drin sieht.
Ich bin nur über die Coverversion darauf gekommen, Kultur so zu denken, also in Versionen zu denken. Und meine These in dem Buch ist, eigentlich schon vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in Versionen zu denken. Also schon den ersten Entwurf öffentlich zu machen und Lesern, Zuhörern, Zuschauern Zugang zu geben zu dem ersten Wurf und den dann immer weiter zu perfektionieren und das dann eben auch selber zu steuern und selber so eine Versionierung transparent zu machen.
Sie beginnen Ihr Buch ja mit einem Vergleich aus dem Fußball, nicht aus der Computertechnologie. Auf der einen Seite ist da das Erlebnis im Stadion und auf der anderen Seite 4:1 das Ergebnis. Mhm. Das steht dann am Ende und vielleicht ist das nach einer gewissen Zeit auch gar nicht mehr so interessant. Mhm. Und dann sagen Sie, Kultur ist heute meist noch mehr eben dieses Ergebnis. Und das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht das Gefühl, was ich habe beim T.C. Boyle-Roman oder bei dem neuen Album von Moderat oder bei einem Coen Brothers-Film. Das ist doch nicht einfach 4:1.
Das stimmt. Und das ist ein zusätzliches Erlebnis. Das sind zwei unterschiedliche Formen von Erleben. Es ist nicht nur das 4:1. Es ist sozusagen ein Erlebnis in der Lektüre, im Zuschauen, im Hören von Musik. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also das Resultat künstlerischen Schaffens bleibt vollkommen erhalten. Ich will sogar versuchen, Modelle zu finden, diese Resultate künstlerischen Schaffens neu zu finanzieren. Und das kann dadurch geschehen, dass man den Entstehungsprozess zu dem Produkt hinzunimmt. Der ist bisher abgekoppelt. Wir wissen gar nicht, wie ein Film entsteht. Wir wissen nicht, wie ein Buch geschrieben wird. Und das kann man aber heute transparent machen. Und dadurch kann für einen Leser, für einen Zuschauer etwas entstehen, was ein Fußballfan beim Besuch des Stadions hat. Er hat einen unkopierbaren, einmaligen Moment, in dem er etwas erlebt, was er sehr wertschätzt. Und wenn Menschen etwas wertschätzen, sind sie womöglich auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Sie wenden sich ja auch in dem Buch gegen den Genie-Gedanken so ein bisschen, den wir aus der Romantik immer noch kennen. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt persönlich glauben würde, dass Sie da so ein bisschen gegen etwas polemisieren, an das eh nicht mehr so viele Leute wirklich glauben, durch die Idee, dass man bei der Entstehung jetzt dabei sein kann und dazugucken kann, wird das doch aber auch so ein bisschen wieder gefördert. Also die Leute wollen ja jetzt eher T.C. Boyle beim Schreiben zugucken oder meinetwegen Passig Lobo als irgendeinem unbekannten jungen Autor.
Das stimmt und das ist tatsächlich ein logischer Bruch in der Argumentationslinie, der daher rührt, dass es mir am Ende auch darum geht, Geschäftsmodelle für Kunst und Kultur zu denken. Und die hängen an der Personalisierung. Ich versuche sozusagen von der geistesgeschichtlichen Herleitung den Geniebegriff ein bisschen abzudämpfen. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, dass ein Künstler sich sehr klar positioniert und sagt, ich will dieses Buch schreiben, so wie ich das bei der Entstehung des Buches über das Crowdfunding selber gemacht habe. Ich habe die Leser gebeten, gebt ihr mir Geld, für dieses Buch, bevor ich überhaupt eine Zeile geschrieben habe. Und natürlich stellt der Autor sich damit sehr zentral. Die Aufgabe dann ist aber, sich sehr viel stärker als in der klassischen Genieprägung zurückzunehmen und im Dialog mit den Lesern rauszufinden, was da jetzt eigentlich gerade entsteht und was für den Leser daran vielleicht auch spannend sein kann. Und das ist dann nicht mehr das genialistische Schöpfen aus mir heraus. Ich denke stark nach und dann fällt am Ende ein Produkt raus, sondern es ist ein sehr viel dialogischeres Schöpfen, ein vom Netzwerk herkommender Gedanke. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich sagt es, vom Werkstolz hin zum Netzwerkstolz sich zu entwickeln. Vielleicht ist das auch eine Quatschidee am Ende und für viele Leute nicht praktikabel. Ich glaube aber, dass es Kreise gibt, für die das sehr praktikabel ist. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie heute schon Softwarebücher geschrieben werden, dann ist es schon, also da wird es schon eingesetzt. Und das ist ein bisschen der Sinn des Buches gewesen, eine Brücke zu schlagen über diesen Graben zwischen Menschen, die schon sehr intensiv mit Digitalisierung arbeiten, zum Beispiel Programmierer und Coder, und zwischen Menschen, die sehr klar in der klassischen Hochkultur beheimatet sind, die sagen, das geht alles gar nicht. Und das vielleicht ein bisschen näher zusammenzuführen, wäre ein Erfolg des Buches.
Das finde ich ganz interessant, das Beispiel, was Sie jetzt zuletzt genannt haben, denn mir ist in Ihrem Buch aufgefallen und auch in dem, was Sie bisher erzählt haben, die Beispiele stammen oft aus Bereichen wie zum Beispiel Journalismus oder Gesetzestexte oder der Wikipedia beispielsweise, wo mir total einsichtig ist, der Sinn dieser Dokumentation und auch der Sinn von so einer kollaborativen Leistung. Das ist aber ja nicht, was sich die meisten Leute, glaube ich, unter Kultur vorstellen.
Wenn Sie ins Literaturarchiv nach Marbach fahren, ist genau das da alles gesammelt. Also da kann man genau diese Versionierung, diese Metadaten rund um Literatur finden. Die werden aber erst bedeutsam, wenn jemand verstorben ist. Dann wird der Nachlass da hingelegt und dann sagt man, jetzt können wir das alles angucken. Für mich als Fan, für mich als jemand, der gerne Bücher kauft, ist es aber vielleicht auch sehr spannend, bei einem lebenden Autor nachzuvollziehen, wie der ein Buch versioniert hat, welche Informationen für den relevant waren, welche Quellen er genutzt hat. Es gibt ein großes Interview mit einer Engländerin am Ende, die Sylvia Hartmann heißt und unter dem Titel The Naked Writer, die nackte Autorin, durchs Netz geisterte, weil sie in einem offenen Google-Doc eine fiktionale Geschichte mit ihren Lesern gemeinsam geschrieben hat. Das heißt, die Leser konnten tatsächlich in diesem Dokument Buchstabe für Buchstabe eine fiktionale Geschichte miterleben. Und Frau Hartmann erzählt in dem Interview, dass es sich für sie als Autorin angefühlt habe, wie das klassische Geschichten erzählen, also das verbale Geschichten erzählen am Lagerfeuer, wo man sozusagen ein Publikum vor sich hat und das man dann bedienen muss. Es gibt diese Beispiele, ich habe die bewusst etwas zurückgenommen, weil die noch sehr in den Kinderschuhen stecken und man dann sehr schnell dem Argument ausgesetzt ist, naja, das funktioniert ja nicht richtig oder das ist ja ein Spezialphänomen. Ich wollte mit der Wikipedia sozusagen das anschaulichste Beispiel wählen, was die These der Verflüssigung für ein Lexikon bedeutet. Die anderen gibt es aber auch. Und das Bekannteste ist, das erwähne ich auch in dem Buch, ist die Fanfiction rund um Harry Potter. Also Pottermore, dieses Universum, das J.K. Rowling um diese Figur im Internet eröffnet hat und mit dem sie relativ gut Geld verdient, ist eine Welt, wo Menschen weiter Versionierung von dieser Figur für sich selber betreiben und sich in eine neue Welt reinträumen. Für Menschen, die das wollen. Das sind wahrscheinlich nur 10% der Leserschaft, aber die sind halt richtige Fans. Die sind fanatisch begeisterungsfähig und die sind auch bereit, Geld auszugeben.
Sagt Dirk von Gehlen, Initiator des Buchprojektes Eine neue Version ist verfügbar. Christian Möller sprach mit ihm ausführlich über die Idee, Kultur als Software und Version zu denken. Das komplette Gespräch haben wir ins Netz gestellt. Eine lange Version ist also verfügbar, könnte man sagen. Anhören können Sie das Ganze auf breitband.deradio.de.
Only Now von Shaq. Wer genau dieser Künstler ist, wo er oder sie herkommt, all das bleibt verborgen. Who cares? Wen kümmert das schon? Schreibt Shaq demonstrativ in die Ortsbeschreibung seines Twitter-Profils. Was aber bekannt ist, Only Now ist eine Single-Auskopplung seiner Slow Wanderers EP. Herausgepickt hat die das Netlabel Bad Panda Records, das seine Rolle als Kurator und Multiplikator damit wieder mal gefestigt hat. Über 160.000 Musikfans folgen dem Label mittlerweile auf der Musikplattform Soundcloud. Und falls auch Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, entsprechende Links gibt's bei uns im Netz auf breitband.deradio.de.
Breitband Netzkultur.
Eigentlich wollten wir uns heute dem großen Spielehit, Grand Theft Auto 5 widmen. Der aktuelle Teil ist ja gerade im Netz unglaublich präsent und ja, unzählige Gamer werden dadurch beansprucht. Aber die Kollegen vom Radiofeuilleton kamen uns gestern schon zuvor und das Ganze haben wir natürlich auch verlinkt auf unserer Seite. Deshalb widmen wir uns jetzt einem Thema, das nicht nur Gamer angeht, sondern jeden von uns und das auch ein wenig Kopfzerbrechen beschert und allen von uns. Leider muss man eigentlich sagen, es geht um Cybermobbing. Die Wikipedia versteht darunter verschiedene Formen der Diffamierung, Belästigung, Bedrängung und Nötigung mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel über das Internet. Kurz gesagt, ein Problem. Und wo ein Problem ist, da ist auch ein Expertenkreis nicht weit. Und raten Sie mal, der erste seiner Art traf sich kürzlich in Berlin beim ersten internationalen Cybermobbing-Kongress. Michael Lissig war für Breitband dabei.
Was Sie hier hören, sind ca. 200 Menschen, die im edlen Konferenzraum des Steigenberger Hotels in Berlin auf den Beginn einer akademischen Großveranstaltung zum Thema Cybermobbing warten. Was Sie nicht hören, ist, dass diese knapp 200 Menschen auf ziemlich bequemen Stühlen sitzen, die auf unzweifelhaft drogeninspirierter Auslegeware stehen. Auch das Programmheft der Veranstaltung, in dem sich ein Grußwort der Familienministerin Christina Schröder findet, können Sie nicht hören. Und auch von der kleinen grauen Übersetzerkabine, die hinter den Sitzenden steht, muss ich Ihnen wohl erzählen, was ich hiermit getan habe. Was Sie allerdings hören können, ist die Stimme von Uwe Leest.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie als Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing ganz herzlich zum ersten internationalen Cybermobbing-Kongress begrüßen.
Uwe Leest beschäftigt sich als Geschäftsführer der Kobus Marktforschung GmbH seit über 20 Jahren mit sozialen und politischen Themen in der Gesellschaft. So steht es jedenfalls in seinem netzverbreiteten Lebenslauf. Vor 2 Jahren nahm Leest an einer Tagung zum Thema Internetsicherheit teil und er fragte sich:
Cybermobbing, was können wir dagegen tun?
Und gründete das Bündnis gegen Cybermobbing e.V., das eben jetzt diesen Kongress ausrichtet. So einfach ist das.
There we go. Well, hello.
Der erste Referent an diesem Tag ist ein Mann aus den USA.
Good morning. Good morning.
Professor Justin Patchen von der University of Wisconsin.
In Eau Claire, Wisconsin, which is a smaller campus.
Und ohne die noch folgenden internationalen Referentinnen und Referenten abwerten zu wollen, eigentlich sagte Justin Patchen in seiner Keynote alles, was im Laufe des Tages gesagt werden würde. Cybermobbing ist weit verbreitet, es ist böse, Jugendliche können ihm nicht ausweichen und ob nachhaltig etwas dagegen getan werden kann, ist fraglich. Eines jedenfalls sei sinnlos, den Jugendlichen den Zugang zum Internet und zu den Medien zu kappen.
Of course we can't take away the technology, nor should we try, right? The technology is not the problem. Bullying has existed long before technology existed and to be sure, technology creates certain additional challenges, but technology isn't the problem.
Alle Referenten und Referentinnen waren sich einig. Nicht die Technik sei schuld am Mobbing oder am Bullying, wie es auf Englisch heißt, sondern der fehlende Respekt voreinander und die fehlende moralische Bildung der Jugendlichen. Das sei beim analogen Mobbing dasselbe wie beim Cybermobbing. Technik stand also nicht im Vordergrund der Diskussion, vielmehr die erzieherischen und, könnte man sagen, herzensbildenden Maßnahmen, die Schulen, Lehrer, Erzieher und Eltern ergreifen können, um ihre Schutzbefohlenen für die Auswirkungen ihrer Taten zu sensibilisieren. Und bis auf eine Referentin waren sich auch alle einig, dass so etwas nur funktioniert, wenn man mit den Jugendlichen spricht und sie in die Problemlösung mit einbindet. Die eine, die anderer Meinung war, war Dr. Melanie Wegel vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich. Und sie stellte ihre Forschungen aus der Schweiz vor.
Kontrollieren deine Eltern noch zum Schluss, was du im Internet machst? Bis zum 9. Lebensjahr machen sie es und dann sinkt es rapide ab. Und da meine ich, das kann eigentlich nicht sein, denn wie beim Bereich der analogen Kriminalität muss auch bei der Reaktion auf die digitalen Medien geschaut werden, wer ist denn für das Ganze verantwortlich? Die Eltern haben die Aufsichtspflicht und die Erziehungspflicht letzten Endes.
Also Kontrolle, Aufsichtspflicht, im Zweifelsfall Verbot. Vielleicht ist es interessant zu wissen, dass Melanie Wegel gemeinsam mit Günter Bubinicek auf der Bühne stand. Der ist Kriminalhauptkommissar in Heidelberg und berichtete unter anderem, dass er auch mal Computer konfisziere, bis die Programme veraltet seien. Hat der erste internationale Cybermobbing-Kongress also jenseits der Tatsache, dass sich namhafte Forscher im Steigenberger Hotel trafen, etwas gebracht? Bestimmt. Schließlich haben dank der groß aufgezogenen Pressearbeit die Massenmedien umfangreich darüber berichtet. Darüber, dass es so etwas wie Cybermobbing überhaupt gibt. Darüber, dass es ein echtes Problem für Jugendliche darstellt. Und dass man da mal genauer hinschauen sollte. Aber wie schon Justin Patchin in seinem Eröffnungsvortrag sagte:
What I can tell you is if your child wants private access to technology, they're gonna find it.
Verbote bringen also nichts und die Verantwortung auf die Eltern abzuschieben wird Cybermobbing auch nicht verhindern. Michael Lissek berichtete über den ersten internationalen Cybermobbing-Kongress, der, wie er findet, nicht unbedingt der erkenntnisreichste war. Ein Blick auf die Uhr verrät, es ist kurz vor drei und das sagt uns leider, Breitband ist so gut wie vorbei, aber nach uns geht's natürlich weiter und zwar erst mit den Nachrichten und dann mit der Deutschlandrundfahrt. Die führt sie heute nach Glashütten in den Bayerischen Wald und ich habe gehört, da soll es auch um Geister gehen, da sollten sie also dranbleiben. Bis dahin, wie bereits angekündigt, noch ein Stück von Killer Whale. Giant Waves, gigantische Wellen, so heißt nicht nur der folgende Titel, sondern auch die dazugehörige Download-EP der Amerikaner. Die finden Sie auf unserer Webseite, genauso wie alle Themen der heutigen Sendung. Die Adresse lautet natürlich breitband.deradio.de. Und damit sage ich, Christian Grasse, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Schönes Wochenende.
Take our clothes off and yell a while.